Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Eine Großmacht in Schwierigkeiten. Wir sprechen in dieser Sendung in einem Schwerpunkt über die schwere Wirtschaftskrise in China. Es geht um die Lage von Akademikern, die keinen Job finden, und wir berichten über den wachsenden politischen Druck aus Washington in Richtung Peking. Der Machtwechsel von Vater zu Sohn in Kambodscha ist ebenfalls ein Thema in dieser Sendung. Und wir schauen auf den schwierigen Wiederaufbau nach Waldbränden, am Beispiel eines Dorfes im Westen von Kanada. Den Spitzenplatz als bevölkerungsreichstes Land der Welt hat China in diesem Jahr an Indien abgeben müssen. Aufholjagd ausgeschlossen, denn die chinesische Bevölkerung schrumpft und altert rapide. Die Geburtenrate der Chinesinnen im gebärfähigen Alter verharrt auf einem weltweiten Negativrekord mit 1,1 und ist eine schwere Bürde für die eigentlich geplante wirtschaftliche Aufholjagd des Landes. Doch eben diese chinesische Wirtschaft schwächelt aktuell. Nach dem Ende der Corona-Pandemie erholt sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt langsamer als von vielen Fachleuten erwartet. China ist mittlerweile sogar in die Deflation gerutscht. Von einer tickenden Zeitbombe sprach Joe Biden auf einer Wahlkampfveranstaltung in dieser Woche. Parallel dazu verkündete der US-Präsident neue Beschränkungen für amerikanische Firmen, die in China investieren wollen. Über die aktuelle Krise in China und die Rolle der USA habe ich vor der Sendung mit unserer Peking-Korrespondentin Ruth Kirchner gesprochen und sie zunächst nach den Reaktionen auf Bidens Worte von der tickenden Zeitbombe gefragt.
Naja, also glücklich ist die chinesische Regierung damit natürlich nicht. Wenn man so in die staatlichen Medien guckt, dann sieht man schon, dass man da so versucht, so mit Retourkutschen sozusagen den USA zurückzugeben. Also dann ist da von Inflation die Rede in den USA und von wirtschaftlichen Problemen in den USA. Also das ist so eine Art und Weise zu sagen, also kümmert euch eigentlich um eure eigenen Probleme, und man versucht damit sozusagen die Kritik aus den USA auch so ein bisschen abzuwehren.
Wie blicken denn die Chinesen auf die eigene Lage der Wirtschaft im Land?
Ja, also ich sag mal so, von einer tickenden Zeitbombe ist nicht so wirklich was zu spüren. Aber wenn man genauer hinschaut, dann hat man schon den Eindruck, dass die Menschen verunsichert sind. Also das zeigt sich zum einen eben in dieser hohen Jugendarbeitslosigkeit. Das zeigt sich auch in der Konsumzurückhaltung. Die Menschen halten ihr Geld zusammen, weil die Einkommen langsamer steigen als früher und weil der wirtschaftliche Ausblick unsicher ist. Der Immobiliensektor, lange Zeit ein wichtiger Motor des Wachstums, schwächelt. Im Außenhandel läuft es nicht so gut. Grund dafür die schwache Konjunktur in den USA und in Europa. Also es gibt wirtschaftliche Probleme auf ganz, ganz vielen Ebenen, die jetzt auch noch durch die Deflation verstärkt werden könnten.
Ja, Stichwort Deflation. Die gilt als besonders tückisch in der Wirtschaftsgeschichte. Fallende Preise führen zu sinkenden Profiten der Unternehmen. Die Unternehmen müssen dann wieder sparen, einsparen. Die kürzen die Löhne und entlassen. Das wiederum führt dann zu steigender Arbeitslosigkeit, die dann wiederum den Konsum im Privatsektor noch weiter nach unten treibt. Das kann dann zu einer Dauerkrise führen. Das hat ja erst angefangen mit der Deflation. Aber sind diese Auswirkungen bereits in China zu spüren?
Also was man beobachten kann, das sind die sinkenden Verbraucherpreise. Die machen sich ja unmittelbar beim Einkaufen bemerkbar. Also insbesondere der Preis für Schweinefleisch ist ja laut offizieller Daten gesunken. Das freut natürlich die Verbraucher. Und ich muss sagen, ich selbst bin auch immer wieder erstaunt, wie preiswert man nach wie vor in Peking beispielsweise im Restaurant essen kann. Also eine wirklich hervorragende Nudelsuppe für umgerechnet 2,50 Euro. Das ist auch für Pekinger Verhältnisse nicht gerade viel. Dazu kommt, dass ich dann so beispielsweise so Billig-Restaurantketten einen regelrechten Preiskampf liefern, um die Verbraucher zu mehr Konsum anzuregen. Und das erhöht natürlich dann weiter noch den Druck auf die Preise. Also auf den ersten Blick, wie gesagt, gut für die Verbraucher, aber langfristig, Sie haben es ja eben auch gesagt, gefährlich für die Wirtschaft.
Nicht unerheblich für die zukünftige Entwicklung der chinesischen Wirtschaft ist natürlich der Austausch mit den USA, der Wirtschaftsaustausch. Nun schränken die USA den chinesischen Zugang zu amerikanischer Technologie immer weiter ein. Am Mittwoch hat US-Präsident Biden neue Beschränkungen verkündet, die auf gemeinsame Unternehmen von Investitions- und Risikokapitalfirmen mit chinesischen Unternehmen zielen. Das Argument der Amerikaner, die nationale Sicherheit. Wie blickt und wie reagiert die chinesische Führung auf diese Entwicklung?
Ja, das ist ja, wenn man so will, die politische Seite der Wirtschaftskrise. Und da hat China eine ganz klare Haltung. Also sieht das natürlich völlig anders als die USA. Von nationaler Sicherheit ist da nicht die Rede. Sondern hier in China heißt es, das eigentliche Ziel der Amerikaner sei es, China seiner Entwicklungsrechte zu berauben und die globale Hegemonie der USA zu erhalten. So steht es in der Stellungnahme des chinesischen Außenministeriums. Also man weist diese Vorwürfe aus den USA, man wolle sich da Technologie für den militärischen Fortschritt aneignen, zurück. Aber es wird eben eingebettet in diesen großen globalen Konflikte zwischen den USA und China, den Kampf um die Vormachtstellung in der Welt. Und in den staatlichen Medien heißt es dann auch, diese neuen Beschränkungen aus Washington würden letztlich nur dazu führen, dass China seine Anstrengungen im Bereich der Hochtechnologie noch weiter verstärken werde und dass China noch stärker versuchen werde, technologisch vom Ausland und unabhängig zu werden. Denn wenn man bestimmte Investitionen oder auch eben bestimmte Hochleistungschips aus den USA nicht mehr kaufen kann, tja, dann versucht man eben die eigene Industrie so weit zu bringen, dass man das selber ausgleichen kann.
Sie haben jetzt über den Kampf um die Vorherrschaft gesprochen. US-Präsident Joe Biden, der wandelt ja bislang ja auf einem schmalen Grat zwischen Handelsbeschränkungen zur Abschreckung von Chinas militärischem Hightech-Vormarsch und eben auch einer diplomatischen Annäherung an die chinesische Führung. Es gab ja entsprechende Gespräche und Besuche. Weiß man in China die amerikanische Position richtig einzuschätzen? Welche Antwort hat Peking eigentlich auf diese Doppelstrategie der Amerikaner?
Man hat manchmal so das Gefühl, dass man in China so ein bisschen zweigleisig fährt. Also wenn man so in die staatlichen Medien reinguckt, dann ist der Ton teilweise sehr, sehr scharf, sehr anti-amerikanisch. Man hat den Eindruck, dass jeder Konflikt in der Welt, sei es nun der Ukraine-Krieg oder Konflikte in anderen Weltregionen, in diesen großen globalen Konflikt eingeordnet werden. Und so in der chinesischen Argumentation geht es immer darum, die USA wollen ja eigentlich nur ihre Weltherrschaft ausbauen und sie wollen uns, die Chinesen, klein halten. Sie wollen uns am Aufstieg hindern und sie wollen uns davon abhalten, unseren Platz sozusagen auf der Weltbühne einzunehmen. Auf der anderen Seite weiß man natürlich schon, dass man irgendwie dieses bilaterale Verhältnis auch managen muss. Also natürlich gibt es nach wie vor Handel zwischen China und den USA. Natürlich gibt es nach wie vor auch Austausch. Es gibt nicht so intensive Gespräche wie vor vielen Jahren noch und es gibt nicht so eine enge Abstimmung, mit der man ja auch Konflikte entschärfen könnte. Aber so ganz weg ist das nicht, denn auch China weiß natürlich, dass man irgendwie miteinander auskommen muss. Und insofern gibt es da durchaus schon Bemühungen um Gespräche. Aber wie weit das wirklich dazu führen kann, diese doch sehr angespannten Beziehungen zu entspannen, das steht noch in den Sternen. Das sei noch dahingestellt.
Die chinesische Führung hatte ja vor einigen Jahren die Strategie der zwei Kreisläufe, so haben sie das genannt, beschlossen, um von den USA unabhängiger zu werden. Lässt sich heute schon sagen, ob dieser Schwenk die Abhängigkeit von den USA merklich gesenkt hat? Oder sitzt China in diesem Konflikt wirklich am kürzeren Hebel?
Also ich denke, das ist noch nicht so wirklich entschieden und man muss da auch etwas genauer in so unterschiedliche Bereiche reingucken. Und ich sag mal im Bereich Hightech-Halbleiter, da ist China nach wie vor abhängig vom Ausland, kann bestimmte Hochleistungschips nicht selbst herstellen und importiert sie eben aus Taiwan. Jetzt weniger oder gar nicht mehr aus den USA, weil da gibt es ja bereits seit letztem Jahr Exportbeschränkungen seitens der USA, auch da mit dem Argument der nationalen Sicherheit. Aber natürlich ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis China in diesem Bereich aufholen wird. Aber wenn man dann auf diese Strategie der zwei Kreisläufe schaut, dann ging es da ja nicht nur um die Abhängigkeit von den USA, sondern es ging vor allem auch darum, China unabhängiger zu machen von Exporten. Das Wachstum sollte deutlich stärker auf den heimischen Konsum ausgerichtet sein, deutlich stärker auf dem heimischen Konsum beruhen. Und da muss man sagen, das funktioniert derzeit nicht. Das sehen wir an der schwächelnden Wirtschaft und an dem schwächelnden Konsum. Und interessanterweise ist ja von diesen zwei Kreisläufen, die ja auch im derzeitigen Fünfjahresplan festgeschrieben sind, derzeit kaum noch die Rede. Also im Fokus steht tatsächlich diese geopolitische Rivalität mit den USA, der Gegenwind aus den USA, auch die Debatte um De-Risking in Europa und daher eben das Bemühen, technologisch unabhängiger zu werden. Aber autark ist China eben noch lange nicht.
Die USA zwischen Freund- und Feindbild-Einschätzungen waren das von unserer China-Korrespondentin Ruth Kirchner. China überaltert einerseits. Andererseits fällt es jungen Menschen im Land sogar mit Hochschulabschluss derzeit schwer, einen passenden Job zu finden. Jeder fünfte junge Mensch zwischen 16 und 24 Jahren findet aktuell in China keine Arbeit. Dabei blickt das Land auf eine große Bildungsoffensive zurück. In lediglich 20 Jahren hat sich die Zahl der Hochschulen von gut 1.000 auf fast 3.000 im Jahr 2019 erhöht. Mehr als 44 Millionen Studierende gibt es in China aktuell. Doch ein Wohlstandsversprechen ist mit dieser Entwicklung angesichts der schweren Wirtschaftskrise nicht mehr verbunden. Eva Lambi-Schmidt über die chinesische Version des studierten Taxifahrers.
Eine typische Kreuzung in Shanghai. Fußgänger, Autos und Elektromotorroller ziehen nacheinander nebeneinander kreuz und quer vorbei. Es ist ein buntes Treiben und zwei Farben stechen besonders hervor. Die gelben und blauen Helme der Essenslieferfahrer von Meituan und Ölömer, die sich auf ihren E-Scootern zügig an den Autos vorbeischlängeln. Zehntausende von ihnen sind hier in Shanghai jeden Tag unterwegs und bringen Menschen zu Hause oder im Büro ihr Mittagessen oder auch nur einen Kaffee vorbei. Einer von fünf dieser Lieferfahrer hat Schätzungen zufolge einen Hochschulabschluss, wie dieser 24-Jährige. Ich konnte nach dem Abschluss lange nicht den dazu passenden Job finden und hatte auch kein Einkommen. Als ich dann die Stellenanzeige als Lieferdienstfahrer sah, schien mir das recht lukrativ. Er möchte gerne unerkannt bleiben, denn Freunde und Familie wissen gar nicht, dass er diesen Job macht. Er schämt sich. 37 Euro hat er heute an einem Tag Arbeit verdient. Dabei hat er eigentlich Statistik studiert. Seine Eltern glauben, dass er nach seinem Abschluss ins chinesische Finanzzentrum Shanghai gegangen ist, um dort einen Bürojob zu machen. Es wäre schwierig, ihnen das zu erklären. Ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen machen. Wie auch immer, mein Plan ist es, zumindest in diesem Jahr noch weiterzumachen. Im Juni stieg die Jugendarbeitslosigkeit in China auf einen Rekordwert von 21,3%. Die Dunkelziffer ist vermutlich noch viel höher. Der chinesische Soziologe Xiang Biao forscht im deutschen Halle an der Saale zu Chinas Nachwuchs und den Auswirkungen der Arbeitslosigkeit. Die Leute sind verwirrt. Die jungen Menschen verstehen gar nicht, warum das Wohlstandsversprechen nicht mehr gilt. Für sie ist es klar, dass wenn man hart arbeitet, fleißig studiert und all die Fähigkeiten hat, die es braucht, dass man dann gefragt ist oder etwa nicht. Warum funktioniert das auf einmal nicht? Jahrzehntelang hatte China ein rasantes Wirtschaftswachstum hingelegt. Wachsender Wohlstand führte zu sozialem Aufstieg. Mehr junge Menschen in China konnten studieren. In diesem Sommer strömen 11,6 Millionen junge Hochschulabsolventen neu auf den Arbeitsmarkt. Doppelt so viele wie noch vor 10 Jahren. Doch jetzt gibt es nicht mehr genügend Jobs. Viele Uni-Absolventen lassen ihren Frust in den sozialen Netzwerken raus und zeigen dort zum Beispiel, wie sie ihr Zeugnis wegwerfen, als sei es ein wertloses Papier.
Just because the economy slow down.
Das Wirtschaftswachstum in China ist in den vergangenen Jahren langsamer geworden. Das chinesische Wirtschaftswunder endet, das ist unvermeidlich. Weitere Gründe sind die Corona-Pandemie und Chinas strikte Null-Covid-Politik in dieser Zeit. Und allgemein sehen wir auch die Auswirkungen geopolitischer Veränderungen in der Welt auf Chinas Wirtschaft. Der chinesische Außenhandel ist stark eingebrochen. Und dann haben wir noch eine Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat ihre eigene Antwort auf die Jugendarbeitslosigkeit. Sie möchte junge Menschen dazu bewegen, aufs Land zu ziehen, raus aus den Städten, in denen es keine Jobs mehr gibt. Dadurch sollen auch ländliche Gebiete wirtschaftlich wiederbelebt werden. Denn das Wohlstandsgefälle zwischen Stadt und Land ist in China sehr groß. Manche, die vergebens einen Job suchen, zieht es tatsächlich wieder zurück zu ihren Eltern aufs Land. Es gibt zahlreiche Regierungsprogramme, um junge Menschen zum Arbeiten aufs Land zu schicken. Die 22-jährige Zhang Yuxin nimmt aktuell im chinesischen Landesteil Jiangsu an einem solchen teil. Sie strotzt vor Nationalstolz, hat den Landwirten bei der Saat und Ernte geholfen und arbeitet bei einer lokalen Dorfverwaltung mit. Später will sie vielleicht weiter im Dienste des Staates arbeiten. Ich denke, das Problem der Jugendarbeitslosigkeit ist sehr ernst. Besonders nach 3 Jahren Corona sind viele Unternehmen pleite gegangen oder mussten Stellen abbauen. Das Regierungsprogramm kann ein Sprungbrett für junge Menschen sein. Die Maßnahmen erinnern an die Kulturrevolution Ende der 1960er Jahre, als Millionen junge Menschen gezwungen wurden, aufs Land zu gehen, um dort zu arbeiten. Damals habe das gegen die städtische Arbeitslosigkeit geholfen, sagt Wang Dan, Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai. Doch heute sehe die Situation ganz anders aus.
Young people in China no longer have the appetite to live in the countryside or take up farming.
Die jungen Leute in China haben keine Lust mehr, auf dem Land zu leben oder Landwirtschaft zu betreiben. Außerdem ist die moderne Landwirtschaft kein Geschäft, in das jeder einfach so einsteigen kann. Sie erfordert eine Ausbildung und spezielle Fähigkeiten. Auf dem Land sind die Löhne in China immer noch viel niedriger als in den Städten. Es fehlt auch an einem modernen Lebensstil. Einige der Studierenden könnten Online-Streaming betreiben und lokale Produkte über die App TikTok verkaufen. Aber die Mehrheit der jungen Menschen möchte nicht auf dem chinesischen Land leben.
In Chinese countryside.
Chinas Bildungsoffensive gerät angesichts der dramatischen Wirtschaftsentwicklung unter Druck. Eva Lambi-Schmidt über arbeitslose Akademikerinnen und Akademiker in Shanghai. Die Opposition spielt in Kambodscha keine Rolle. Dauerherrscher Hun Sen hat die Konkurrenz ausgeschaltet. Bei den Parlamentswahlen im Juli war daher auf den Wahlzetteln keine nennenswerte Oppositionspartei zu finden. Nach 38 Jahren an der Spitze wird Hun Sen dennoch in 10 Tagen die Macht offiziell abgeben an seinen 45 Jahre alten Sohn, dem bisherigen Vizechef der Streitkräfte Kambodschas. Hun Manets Lebenslauf könnte Hoffnungen auf Veränderungen für die Autokratie wecken. Der neue Regierungschef wurde nämlich an der US-Militärakademie West Point ausgebildet und hat an westlichen Universitäten studiert. Jennifer Johnston über eine neue asiatische Familiendynastie und die Hoffnungen auf Reformen.
Mit einem eigenen Song feiert Kambodscha seinen neuen Regierungschef. Im Musikvideo zu sehen, Hun Manet umringt von der einfachen Bevölkerung. Es ist ein Machtwechsel vom Vater zum Sohn, der über Jahre sorgfältig geplant wurde. Symbolisch übergab Ministerpräsident Hun Sen schon Anfang Juli seinem Sohn während des Wahlkampfs die Flagge der kambodschanischen Volkspartei. Kurz nach der Parlamentswahl verkündete er dann, dass sein Sohn in Kürze seinen Posten als Regierungschef übernehmen werde. Warum ich so früh zurücktrete? Das ist eine Vorbereitung, um die langfristige Stabilität des Landes zu erhalten, um den Frieden zu gewährleisten, der die Grundlage für Kambodschas Entwicklung ist. Es ist jedoch eher ein Schritt zur Seite als ein Rücktritt, sagen Beobachter. Der 71-jährige Hun Sen wolle noch mindestens 10 weitere Jahre in verschiedenen Ämtern tätig sein, erklärte er auf seinem Telegram-Kanal, bis mindestens 2033. So wolle er etwa weiter Vorsitzender der Partei sein und im kommenden Jahr Senatspräsident werden. So könne er seinem Sohn als Strippenzieher im Hintergrund in den kommenden Jahren die Macht sichern, sagt David Hutt, Kolumnist und Mitarbeiter am Zentraleuropäischen Institut für Asienstudien.
So his legitimacy comes from his father.
Seine Legitimität kommt von seinem Vater. Und solange sein Vater auf der Bühne präsent ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich irgendjemand gegen ihn wenden wird. Der 71-jährige Hun Sen hat Kambodscha fast 4 Jahrzehnte mit eiserner Hand regiert. Er wird gefürchtet und respektiert. Mit 18 schloss er sich den Roten Khmer an, lief 1977 nach Vietnam über und half das Pol Pot-Regime zu stürzen, das für den Tod von mehr als 1,7 Millionen Menschen verantwortlich gemacht wird. Hun Sen sieht sich daher bis heute als Held, der seinem Land Stabilität und Sicherheit gebracht hat. Der 45-jährige Hun Manet ist anders als sein Vater in wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen. Er besuchte als erster Kambodschaner die Militärakademie West Point in den USA, studierte in New York Wirtschaftswissenschaften, machte in Großbritannien seinen Doktortitel. Währenddessen wurde er in der Armee immer weiter befördert. Vor kurzem befestigte der Verteidigungsminister den 4. Stern an seiner Armeeuniform. Der 45-Jährige war bisher nur im Militär und in der Partei tätig.
Er gilt als hochgebildete Person. Es wird vor allem viel seine Disziplin gelobt,
sagt Jason Shum-Tong, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kambodscha.
Das heißt, Hun Manet könnte man vielleicht als eher ruhigere und sortierte Persönlichkeit beschreiben.
Hun Manet ist bisher eher dadurch aufgefallen, dass er die Parolen seines Vaters wiederholt hat und gegenüber Kritikern ähnlich aggressiv aufgetreten ist. Die größte Oppositionspartei, die Candlelight Party, macht sich daher wenig Hoffnung, dass sich unter dem Sohn etwas ändern wird, schreibt auf Anfrage der stellvertretende Parteivorsitzende. Die Opposition werde weiter unter Druck bleiben. Bei den Wahlen im Juli durfte die Candlelight Party wegen eines angeblichen Formfehlers nicht antreten. Hört man sich auf der Straße in Phnom Penh um, setzen einige Hoffnung in Hun Manet. Die Bevölkerung hat gesehen, dass ein Wandel über Wahlen aussichtslos ist und hofft nun auf einen Wandel von innen. Ich denke, mit seinem Wissen aus den USA und als Vertreter der jungen Generation kann er Kambodschas Zukunft gestalten, besonders das Bildungssystem reformieren und die Wirtschaft. Ich bevorzuge ihn im Vergleich zu seinem Vater. Sein Vater hat Kambodscha langsam in eine Diktatur verwandelt. Die Partei sagt, wir haben Frieden. Aber auch wenn wir keinen Krieg haben, haben wir keinen Frieden in unseren Köpfen, weil so viel Ungerechtigkeit herrscht. Kambodscha ist eines der ärmsten Länder in Asien und das drittkorrupteste nach Myanmar und Nordkorea. Jeder Fünfte lebt unter der Armutsgrenze. Die Ungleichheit ist groß. Ein Netzwerk aus wenigen einflussreichen Familien dominiert Wirtschaft und Politik. In Kambodscha basiert alles auf Netzwerken, erklärt David Hutt. Und dort steht ein umfassender Generationenwechsel an. Denn nicht nur Hun Sen übergibt sein Amt an seinen Sohn, sondern auch der Innenminister und der Verteidigungsminister werden ihre Ämter an ihre Söhne weitergeben. Der jüngste Sohn von Hun Sen wird zudem Minister für den öffentlichen Dienst und sein Neffe stellvertretender Premierminister. Die Kinder erben die Netzwerke ihrer Eltern, die korrupten Netzwerke ihrer Väter und Mütter. Damit bleibt die Macht und der Reichtum innerhalb weniger Familien. Die Kinder übernehmen zwar die Zügel von ihren Eltern, aber die Eltern werden zumindest das kommende Jahrzehnt noch mitentscheiden. Inwiefern sich die neue Regierung stärker dem Westen annähern wird, ist ungewiss. Auf der einen Seite wurden mehrere der neuen Minister in den USA und Europa ausgebildet. Doch auch Nordkoreas Diktator, Syriens Machthaber oder der Anführer der Roten Khmer sind im Westen zur Schule oder Universität gegangen. Das allein heiße nichts. Vor wenigen Tagen allerdings hat sich Hun Manet das erste Mal zu den Zielen seiner neuen Regierung geäußert. Die 5 Punkte klangen vielversprechend, sagt Jason Shum-Tong. Doch den Worten müssen nun auch Taten folgen.
Nach 38 Jahren an der Macht übergibt Kambodschas Diktator Hun Sen in 10 Tagen die Macht, zumindest offiziell, an seinen Sohn. Jennifer Johnston war das mit einem Porträt des neuen Regierungschefs. Die Waldbrände auf Hawaii sind längst unter Kontrolle, doch immer noch müssen die Behörden die Zahl der Todesopfer nach oben korrigieren. Nach der Trauer wird es auf der Insel schnell um den Wiederaufbau gehen. Die historische Stadt Lahaina wurde vollständig von den Flammen zerstört. Welche Lehren beim Wiederaufbau zu ziehen sind, lässt sich gut beim Nachbarn Kanada beobachten, wo die Feuerwehren aktuell gegen mehr als 1000 Waldbrände kämpfen und sich die Nation noch gut an das Drama von Lytton vor 2 Jahren erinnert. Ende Juni 2021 wurde in der Gemeinde im Westen des Landes 90% des Dorfes zerstört. Marion Schmickler über die Katastrophe und den schwierigen Wiederaufbau.
Denise O'Connor guckt auf ein Feld mit viel Sand und Steinen. Das Einzige, was hier wächst, ist eine Sonnenblume. Das hier ist mein Grundstück. Hier stand unser Haus. 1933 gebaut, ein Einfamilienhaus, ganz typisch für diese Region. Es war wunderschön. Bis das Feuer kam, vor 2 Jahren. Es sei ein schauriger Tag gewesen, erinnert sich die Bürgermeisterin. Seit Tagen war es extrem heiß. Heftiger Wind trieb die glühende Hitze durchs Tal. Touristen und Fernsehsender seien angereist, weil Lytton mit knapp 50 Grad den kanadischen Rekord knackte. Ich habe auf Facebook gelesen, dass es im Dorf brennt, bin raus und da raste ein Monster auf uns zu. 3-mal ist der Ort in British Columbia schon abgebrannt, aber kein Feuer hat so gewütet wie dieses. Nur 1 Stunde hat es gedauert und der historische Ortskern war fast komplett zerstört. Das Hotel, das Museum, die Krankenstation, auch Denise Haus. Als ich zurück in Richtung Stadt blickte, hing da nur noch eine riesige Wolke, wie nach einer Atombombe, die den Himmel schwarz gefärbt hat. Wir wussten sofort, dass die Stadt zerstört ist. Wie hätte irgendetwas überleben können? Und wir hatten recht. Nur die kleine weiße Kirche hat das Feuer überstanden. Ansonsten gleicht die Main Street auch 2 Jahre nach dem Brand einer Geisterstadt. Die Asche und die Überreste sind weg. Bagger schieben neue Erde auf die Grundstücke. Bürgermeisterin O'Connor sieht den Neuanfang auch als Chance. Sie will Lytton besser gegen Brände wappnen, Modell werden, auch für andere. Deshalb hat sie die Bauvorschriften geändert. Wer neu baut, muss jetzt eine feuerfeste Hülle einplanen. Feuer sind nicht unüblich in unserer Gegend. Überall um uns herum sieht man die Spuren von Waldbränden. Wir müssen vorbereitet sein. Und ein Weg ist, feuerresistente Häuser zu bauen. Und
das ist eine Weg, wie wir das machen können, durch feuerresistente Häuser und Gebäude.
Ein paar Kilometer bergauf. Mitten in der verkohlten Landschaft gibt es neues Leben. Trisha Thorpe und Don Glasgow sind fast fertig mit ihrem neuen Haus. Schlicht hellgrau, große Fenster, ein grün glänzendes Metalldach und ein grandioser, weiter Blick übers Tal. Die Hobbyfarmer haben sich vorgenommen, ihr Haus so feuerfest wie möglich zu gestalten. Das Wichtigste an unserem Haus, wir haben mit Zement gebaut, Betonsteine benutzt wie Erwachsenen-Lego, ziemlich cool und einfach. Und dann haben wir darauf noch Zementtafeln angebracht. Am Boden ist Metall, das macht uns sicher gegen Feuer, falls die Flammen am Haus hochkriechen. Alpakas grasen friedlich auf der Weide vor dem Stall. Sie haben den Brand damals überlebt. 80 Hühner haben die Hobbyfarmer verloren, auch Schafe und Ziegen. Zuerst war Trisha nicht sicher, ob sie wirklich hier neu anfangen will. Aber als die Feuerwehrleute auch ihre Hunde noch lebend fanden, war klar, wir bleiben. Wir hatten einen Wurf von 9 Welpen. Ihre Mutter und Großmutter haben ein Loch im Garten gebuddelt und die Welpen dort verscharrt. Es war ein Wunder, dass sie es geschafft haben. Was hat das für dich bedeutet? Hoffnung. Weil wir anfangs gehört hatten, dass kein Tier überlebt hat. Auch die Ställe für die Hühner, Ziegen und Alpakas sind eingehüllt in feuerfeste Platten, das Dach aus feuerresistentem Metall. Und obendrauf hat Don 2 Sprinkler montiert. Der pensionierte Busfahrer ist in Lytton aufgewachsen. Auch seine Eltern mussten schon mal neu anfangen nach einem Feuer. Er hat sich vorgenommen, nie wieder.
With that sprinkler.
Diese Sprinkler sprühen das Wasser 10 Meter weit rund um den Stall. Wenn ein Feuer kommt, dann brennt es hoffentlich nicht mehr, weil der Boden klatschnass ist. Trisha engagiert sich in dem kanadischen Programm Fire Smart, hat dort gelernt, dass Menschen den Naturgewalten nicht machtlos ausgesetzt sind und es sich lohnt, zu investieren.
For every dollar that you would spend being proactive.
Jedem Dollar, den wir proaktiv investieren, stehen 15 gegenüber, die es kostet, auf ein Feuer zu reagieren. Deshalb macht es schon aus finanziellen Gründen Sinn, sich vorzubereiten, ganz abgesehen von den emotionalen Kosten für die Menschen. Und es muss gar nicht immer teuer sein. Den Rasen kurz halten, auch das stoppt Feuer. Und die richtigen Pflanzen aussuchen. Dickblättrige Bäume statt Kiefern etwa. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die helfen, sagen Trisha und Don. Und einen besser schlafen lassen, wenn mal wieder der heiße Wind durchs Tal weht.
Eine Reportage aus Litten war das von Marion Schmickler. In diesem Jahr zählten die Behörden übrigens bislang mehr als 5600 Waldbrände in Kanada. Erst für den Oktober erwarten Fachleute ein Ende der Waldbrandsaison. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein erholsames Wochenende.